BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Herzlich grüß Gott zu unserem Ratsch heute am Dienstag, dem 18. März. Und den 18. betone ich so, weil der 19. März in Bayern früher ein so wichtiger Tag war. Weil der heilige Josef natürlich ein ganz wichtiger Heiliger ist.
Ja, und das Interessante ist, der ist 1968 abgeschafft worden als Feiertag. Ist aber nach wie vor in der Kirche ein Hochfest. Das heißt, es ist einer von den Tagen, die sogar jetzt in der Fastenzeit vom Fasten ausgenommen sind. Also der Josephitag morgen am 19. März und der Tag Mariä Verkündigung am 25. März, auch ein Hochfest, obwohl er kein Feiertag ist, sind beide vom Fasten ausgenommen, genauso wie die Sonntage. Also in der Fastenzeit immer fasten, wie Teresa von Avila schon gesagt hat, wenn fasten, dann fasten, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn. Damit wollte sie sagen, also man soll sich an die Fastentage halten, aber wenn kein Fastentag ist, dann soll man das Leben auch genießen und soll auch ein schönes Essen genießen. Und deshalb wurden die Sonntage ja auch vom Fasten ausgenommen, weil das quasi, hieß es immer, kleine Auferstehungstage sind. Also das sind der Tag des Herrn, der Sonntag, da soll man sich nicht kasteien und fasten. Also neben den Fastensonntagen sind auch Mariä Verkündigung am 25. März und der Josephitag morgen am 19. März vom Fasten ausgenommen. Also alle, die, was ist morgen, Mittwoch?
Mittwoch, den 19.
Genau,
19.
Mittwoch,
März.
Den 19. mal an einem ganz normalen Mittwoch nicht fasten wollen während der Fastenzeit. Morgen besteht die Chance dazu am Josephitag, weil das nach wie vor ein Hochfest ist. Weil der Josef zwar erst seit, sagen wir mal, relativ kurzer Zeit, sind auch schon ein paar Jahrhunderte, aber relativ kurzer Zeit so intensiv geehrt wird von der Kirche. Der hat ja immer so ein bisschen ein Schattendasein geführt jetzt im Vergleich zu anderen Heiligen, die teilweise schon seit der diokletianischen Christenverfolgung im 3. Jahrhundert geehrt worden sind und Feste gehabt haben. Und gegenüber der Marienverehrung, die besonders im Mittelalter einen Riesenaufschwung erfahren hat und dann mit den Wittelsbachern in Bayern natürlich sehr gefördert worden ist, so ist der Josef erst so ein bisschen zögerlich verehrt worden, sowohl von der Liturgie her, von der Kirche her, als auch von der Bevölkerung her, weil der so ein bisschen eine zwiespältige Rolle hat. Wir wissen es ja alle, dass der Josef nicht der leibliche Vater Jesu ist, sondern der Ziehvater oder Nährvater, heißt es immer. Also der ist im Vergleich zur sehr jungen Maria sehr alt, auch auf Bildern immer alt dargestellt, als alter Mann, gebeugt unter Umständen mit grauem Bart und so.
Dabei war es ein handfester Handwerker, ein Zimmermann, wie wir wissen.
Angeblich ein Zimmermann, also das ist jetzt auch nicht so sicher, weil er im Original heißt der Tekton oder Tektor. Und ein Tektor war einer, der Häuser baut. Und je nachdem, wer die Bibel gerade übersetzt hat, der hat rausgeschaut und wenn die Umgebungshäuser aus Holz waren, haben sie gesagt, oh, das war ein Zimmermann. Und wenn die Häuser aus Stein waren, haben sie gesagt, oh, der war Architekt. Jetzt sagt man, behilft man sich mit so einer Zwischenform, der Josef war Baumeister. Also der hat alles gekonnt, was mit dem Hausbau zu tun hatte. Er war also nicht unbedingt nur Zimmermann in Anführungszeichen, sondern vielleicht auch Architekt oder entwerfender Baumeister, Maurer, keine Ahnung. Er ist aber trotzdem von Luther Wacker als Zimmermann bezeichnet worden in der Übersetzung der Bibel. Und deshalb ist der Josef tatsächlich oft mit Zimmermannswerkzeug dargestellt, also mit der Säge oder an so einer Werkbank zugange. Und wie ich schon gesagt habe, der tritt immer ein bisschen zurück hinter der, zum Beispiel hinter der Rolle der Maria, die also die reine Junge ist, die den Jesus geboren hat. Und der Josef wurde ihr zur Seite gestellt, weil so ein Jungs schwangeres Dirndl kann man nicht allein lassen, so ungefähr. Der wurde ihr zur Seite gestellt und es gibt eine Bibelstelle, die das eben diese Geschichte erzählt. Es wurde ein älterer Witwer gesucht, tatsächlich, der den man eben dieser jungen Maria zur Seite stellen konnte. Und da haben sich viele ältere Herren beworben und dann sollten die ihren Stab ablegen und wessen Stab grünen würde, der würde auserwählt werden. Und tatsächlich hat der Stab vom Josef gegrünt. Das ist natürlich auch schon wieder sehr voller Anspielungen. Auf jeden Fall wurde der Josef so ausgewählt und ihr zur Seite gestellt. Aber der steht immer ein paar Schritte hinter ihr. Mhm. Auch auf so Geburtsdarstellungen von der Geburt Christi oder von der die heilige Familie, die da irgendwie zugange ist, da ist er damit beschäftigt, Holz zu holen oder was zu sägen oder was zu zimmern oder ein Wasser warm zu machen oder so. Es gibt auch die Geschichte von den Hosenbeinen des heiligen Josef, dass angeblich der Jesus keine Windeln gehabt hat, weil sie ja so arm waren und da in dem Stall waren. Und dann hat der Josef seine Hosen ausgezogen. Und das waren damals zwei so getrennte Hosenbeine, die man so lange Hosenbeine gehabt hat. Und die haben es dann als Windeln hergenommen. Also das ist die Geschichte von den Windeln. Also der Josef hat immer so Assistenzfunktion und ist dann erst ganz zögerlich verehrt worden und ein bisschen in das Bewusstsein der Kirche und der Menschen auch gestiegen. Und entscheidend für unser Gebiet hier, Bayern, Österreich, war wahrscheinlich das Jahr 1620 mit der Schlacht am Weißen Berg gegen die Protestanten, wo die katholische Liga dann gewonnen hat. Und angeblich ist der Kaiser Ferdinand mit einem Bild vom heiligen Josef in die Schlacht gezogen und hat die Schlacht gewonnen. Und dann hat er den Josef zum Schutzpatron von Österreich und von den Habsburgern und so gemacht. Und seitdem heißen nicht nur viele Österreicher Josef.
Oder Franz Josef. Oder Franz Josef. Wie der Kaiser der Ernste.
Genau, oder Franz Josef. Also seitdem hat der Name Josef sehr an Beliebtheit gewonnen und auch an Verehrung gewonnen, auch in Bayern. Und der Papst hat erst 1870 den Josef tatsächlich zum Schutzpatron der gesamten Kirche erkoren. Und seitdem kann sich Bayern und auch Österreich nicht mehr retten vor Josefs.
Und Josefinen.
Und Josefinen und Josefas. Genau. Und es wird also gefeiert am 19. März. Und dann war der Josefitag natürlich auch ein hoher Feiertag. Und das haben sie 1968 wieder abgeschafft im Zuge des Zweiten Vatikanums.
Schade, weil das war in Bayern schon immer sehr lustig. Wenn man früher in ein Wirtshaus gegangen ist und Sepp gerufen hat, dann hat das halbe Wirtshaus ja gerufen.
Ja, ja,
es gibt
genau.
So viele Josefs in Bayern. Es gibt wieder viele kleine Josefs und Josefinens.
Es gibt viele kleine Josefs und Josefinen. Und tatsächlich ist der Josefitag immer noch ein bisschen im Bewusstsein der Bayern. Also es gibt nach wie vor zum Beispiel so Kartenspielturniere am Josefitag. Es gibt teilweise Freibier am Josefitag. Ich glaube, in der Wendelsteinbahn haben sie ein Freibier gehabt. Oder Freifahrt, in Wendelsteinbahn Freifahrt. Und in irgendwelche Wirtshäuser, wo der Wirt Josef heißt, der spendiert Freibier. Und also da gibt es schon noch einige so ganz nette Reminiszenzen an den Josefitag, dass der einfach was Besonderes ist.
Ich glaube, jeder von uns hat einen Onkel Josef gehabt oder Tante Josefa.
Ja, ich habe einen Onkel Sepp gehabt. Und wenn ihr noch weiter überlegt, gibt es schon noch in der ferneren Verwandtschaft auch Josefs oder Sepps und kleine Josefinen. Also der Vorname Josefine für kleine Mädchen, für neugeborene Mädchen ist beliebt. Und angeblich auch der Männername Josef kommt allmählich wieder in Schwange.
Aber es ist auch ein internationaler Name. Das ist auch das Interessante am Josef. Das ist kein Name, den man so verballhauen kann. Ich meine, Little Joe hast du sicher als Kind auch bei Bonanza angeschaut. Also es ist ein ganz internationaler Name und ein hoher bayerischer Feiertag. Und das finde ich im Nachhinein richtig ungerecht, dass er, der sorgende Stiefvater oder Ziehvater, wie du es genannt hast, der heilige Josef, so ein Schattendasein bei allen anderen Heiligen geführt hat. Dabei war der so eine wichtige Figur. Nicht nur beim Krippenspiel. Jeder wollte doch einen Josef spielen.
Ja, nee, aber dafür hat er jetzt seit den letzten, sagen wir mal, 2-3 Jahrhunderten einen Riesenaufschwung gemacht und ist so beliebt geworden. Und ist mit eigenen Menüs bedacht worden. Also Josefitagsmenüs gibt es ja überliefert von Pfarrerköchinnen, die das auch ganz ernst genommen haben. Und also der heilige Josef, glaube ich, wird im Bewusstsein der Bayern und Österreicher, muss man immer dazu sagen, immer bleiben und immer eine wichtige Rolle spielen.
Ein wichtiger Heiliger und ein schöner Name. Wir unterhalten uns gleich weiter über Brauchtum rund um Josef und Josefi. Morgen ist Josefitag und über Brauchtum zum Josefitag erzählt uns Dorothea Steinbacher.
Ja, jetzt sind wir nämlich endlich beim Essen am Josefitag angelangt. Und Essen ist ja immer ganz wichtig, besonders an die Feiertage, weil es da immer was Besonderes gibt. Und am Josefitag, habe ich schon gesagt, hat es früher oft was ganz was Besonderes gegeben, extra Josefi-Menü. Da gibt es welche überliefert, wie gesagt, von Pfarrerskirchinnen. Und zwar deswegen nicht, dass andere Kirchinnen nicht aufgekocht hätten, aber die haben es halt auch aufgeschrieben. Und da gibt es zum Beispiel ein Josefitag-Menü von 1869. Also das ist jetzt 150 Jahre grob her ungefähr. Und das besteht ungefähr aus 10 Gängen, das muss man sich mal vorstellen, und geht um mit zweierlei Suppen und dann ein Spofaki und dann eine eingemachte Zunge und dann ein Rindfleisch mit gelben Rüben und Monatredig, also ein Rettich, und ein Blaukraut und dann noch ein Auerhahn und einen Kapaun und dann kommt der Biskuitpudding und der Torten und so weiter.
Das ist aber ein tolles Fastenbrechen.
Aber und wie, ja. Und am nächsten Tag wird ja weiter gefastet, weil da ist man wahrscheinlich einfach nur so rund, dass man nichts mehr runterbringt. Und selbige Kirchin hat auch eine Josefitorte aufgeschrieben, und zwar eine Straubinger Josefitorte. Und die haben wir sogar auf die Webseite von BR Heimat gestellt. Die habe ich nachgebacken nach dem Originalrezept. Und ich muss dazu sagen, die ist nicht so süß wie unsere Torten heutzutage und hat auch keine Buttercreme und sonst irgendwelche Cremes da drin. Das ist eine Torte, die die damals mit den damaligen Möglichkeiten gebacken haben. Das ist ein Teig mit Äpfeln und Nüssen dazwischen geschichtet in wunderschönen einzelnen Schichten, aber sie ist weder sehr süß noch sehr cremig. Also wer es sehr süß und sehr cremig mag, der schmiert einfach noch Marmelade ein und macht sie eine ganz große Schüssel Schlagrahm dazu. Dann schmeckt die nämlich ganz hervorragend.
Das ist vielleicht ein Fastenrezept. Also das Rezept haben wir auf unserer Seite br-heimat.de/heimat.de. Und ich schaue gerade das Bild an. Die schaut eher aus wie ein bisschen ein Strudel, gell? In so Schichten.
Genau, das ist ein Schichtteig, kein Strudelteig, das ist ein Rührteig. Und der wird in Schichten eingeschichtet, zusammen mit einer Füllung aus Äpfeln und Nüssen und ein bisschen gewürzt und so. Nicht sehr süß und auch nicht sehr üppig. Und wie gesagt, deswegen würde ich empfehlen, unbedingt einen Schlagrahm dazu zu machen.
Aber in deinem Festtags- und Brauchtumskalender hast du auch ein Bild von einem Gebäck.
Genau.
Das mit Josefitz da.
In unserem altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender 2025, also in dem ganz aktuellen Kalender, habe ich was ganz Tolles entdeckt und da habe ich unbedingt drüber schreiben müssen, und zwar das Baumwollbrot am Josefitag. Das ist eine Spezialität aus Berchtesgaden und die ist erst vor wenigen Jahren wieder entdeckt worden, weil die Bäuerinnen im Berchtesgadener Land, die sich zu einem Verein zusammengeschlossen haben und sehr rührig sind und wirklich super kochen und tolle Sachen machen, haben auch dieses Rezept entdeckt vom Baumwollbrot. Das hat es seit die 1880er Jahre nicht mehr gegeben. Da hat es nämlich der Rudolf Christ, das ist der Volkskundler, der Mitte des 20. Jahrhunderts ganz viele Bräuche aufgeschrieben hat, die im Berchtesgadener Land noch üblich waren. Und er hat geschrieben, dass es früher für den Josefitag hat es ein Amt der Zimmerleute in der Franziskanerkirche gegeben. Und da ist eine bestimmte Sorte Brot geopfert worden, nämlich das sogenannte Baumwollbrot. Und das bestand, schreibt er, aus einer Tafel von 4 aneinandergereihten Weißbrotweckerln. Also nicht in einer Reihe, sondern immer 2 und 2, dass das quasi so wie so ein Quadrat ergibt. Also Weißbrotweckerln, unter deren Teig Weinbeeren gemischt waren, schreibt er. Mit jener Opfergabe wurde seinerzeit aber allerhand Unfug getrieben. Da haben sie also da Nägel und Hobelschorten eingesteckt und dann ist es einfach verboten worden, weil da so viel Schmarrn damit gemacht worden ist. Und das war in die 1880er Jahre. Seitdem hat es in Berchtesgaden kein Josefibrot mehr gegeben. Und das haben die Bäuerinnen im Berchtesgadener Land jetzt wieder entdeckt, haben das Rezept nachvollzogen und haben das so entwickelt, dass es heute wunderbar nachgebacken werden kann. Und dankenswerterweise, da bin ich wirklich zu Dank verpflichtet, haben die mir ihr Rezept zur Verfügung gestellt. Und das steht auch in unserem altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender drin von dem Baumwollbrot. Das ist ein weicher Hefeteig, ein ganzer feiner mit Rosinen drin, ein Milchteig. Und dann kann man nur eine Zuckerglasur drauf machen oder auch ganz pur das genießen. Und das ist das Baumwollbrot, was also in Berchtesgaden jetzt wieder traditionell für den Josefitag gebacken wird. Wir haben uns dann lang hin und her überlegt, sowohl die Bäuerinnen als auch ich, warum das Baumwollbrot
heißt. Das wollte ich
dich
nämlich gerade fragen. Hat man das eingeschlagen in ein Küchentuch?
Gell, das ist ein eigenartiger
Wobei,
Name.
Wobei, das war früher Lein in ein Küchentuch.
Das wollte ich gerade sagen. Das Eigenartige ist, also wenn das in die 1880er Jahre schon abgekommen ist, dann war das ja eine Zeit, wo kein Mensch ein T-Shirt angehabt hat oder so. Also die Kleidung war entweder aus Leinen oder aus Wolle. Mhm. Und sehr viel dazwischen hat es nicht gegeben. Dann hat es vielleicht nur Nessel gegeben, einen Nesselstoff, einen echten Nesselstoff oder so. Aber damals hat es natürlich Baumwollspinnereien gegeben, in Augsburg zum Beispiel. Und auch Webereien, aber in viel kleinerem Umfang als bei uns. Und also die Bäuerinnen haben die Theorie ins Spiel gebracht, dass diese vier Weißbrotweckerln, die so aneinander pappern, dass die ausschauen wie eine Baumwollkapsel, Pflanze. Mhm. Ja. Also wer mal eine Baumwollpflanze gesehen hat, wo dann langsam die Wolle so reif aufbricht. Wird, genau, da springen dann die Knospen auf. Und aus diesen Kapseln, die da so Naturfarben sind, wie so ein gebackenes Hefegebäck, da kommt dann die weiße Baumwolle raus. Also das aus heutiger Sicht ist das eigentlich ganz plausibel. Ich habe mir dann überlegt.
Aber wo hat man in Bayern Baumwolle gesehen?
Ja, nur dazu in Berchtesgaden. Ja. Wo haben die Berchtesgadener eine Baumwollkapsel gesehen? Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Aber man hat Baumwolle, wo das Wort vielleicht schon gekannt. Vielleicht hat es das schon gegeben als seltenes Gewebe oder was. Vielleicht hat jemand in diesen Spinnereien, Webereien gearbeitet. Und dann habe ich festgestellt, ich habe so eine kleine Sammlung von alten Kochbüchern mit historischen Rezepten und so aus allen möglichen Jahrhunderten. Und da gibt es eine Baumwollsuppe und alle möglichen Rezepte, die relativ einfach sind. Die Baumwollsuppe zum Beispiel, die besteht aus so dieser Einlaufsuppen, hat man gesagt. Fand ich einen relativ unappetitlichen Ausdruck immer. Mhm. Aber das ist wie so ein Kocher, die Fleischsuppen, wo man so einen Dorg durch ein Sieb einlaufen lässt und das sind dann so dünne Fäden. Und das hat Baumwollsuppe geheißen zum Beispiel. Dann habe ich mir gedacht, dass das Baumwoll bei dem Brot jetzt vielleicht nur dafür steht, dass es hell ist, dass es weiß ist. Weil das normale Brot damals
war dunkel, das war ganz dunkel sogar, ja.
Es war ein Roggenbrot. Und ein Weißbrot hat es nur zu, aus einem ausgemahlenen Weizenmehl, was dann so hell wird, das hat es nur zu besonderen Anlässen gegeben. Das war ein Weisheitwecken für die frisch entbundene Frau, die also was besonders gut Verdauliches gekriegt hat. Oder das war Festtagsgebäck. Und vielleicht hat man das ausgedrückt dadurch, dass man nicht gesagt hat, na, Weißbrot wecken zum Josefitag, sondern was ganz Besonderes, ein Baumwollbrot, weil das weiß war. Also das ist jetzt auch eine Theorie, das ist nur Spekulation.
Aber eine schöne Geschichte.
Ist eine nette Geschichte, gell? Jedenfalls ist es sowas Besonderes, dass man das in Berchtesgaden Baumwollbrot genannt hat. Und das gab es nur zum Josefitag.
Und backt man das privat oder wird das dann auch in den örtlichen Bäckereien angeboten? Weil das ist ja ganz regional immer ganz interessant, wo es dann in den Bäckereien die traditionellen Sachen gibt, die man dann ein paar Ortschaften weiter gar nicht mehr kennt.
Ja, also wenn es eine Bäckerei jetzt inzwischen schon macht, dann sind es wirklich höchstens die in Berchtesgaden oder in Schönau am Königssee. Also da sind so traditionelle Bäckereien. Da war ich zum Beispiel mal beim Bäcker Zechmeister mit dem Stuck. Und ansonsten backen es die Frauen natürlich und vielleicht verkaufen sie es auf dem Markt.
Unser Rezept steht im Brauchtums- und Festtagskalender von Dorothea Steinbacher, die Mitautorin ist. Seit wie vielen Jahren herausgegeben?
Seit 26 Jahren. Es ist der 26. Kalender jetzt für dieses Jahr 2025 und da steht das Baumwollbrot drin.
Und wie ich von anderen gehört habe, steht immer wieder was Neues drin. Wir ratschen gleich weiter über den Josefitag und anderes Brauchtum rund um den Monat März, den Frühlingsanfang und die Fastenzeit nach den Elfernachrichten.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und ein herzliches Grüß Gott zur zweiten Stunde von unserem Brauchtumsratsch, sagt Hermine Kaiser. Über den heiligen Josef haben wir in der ersten Stunde schon gesprochen mit Dorothea Steinbacher. Ein Rezept von der Straubinger Josefi-Torte schon gehört. Wir ratschen aber auch weiter über die Fastenzeit, über Brauchtum, über Namenstage, über Winteraustragen und über den beginnenden Frühling. Über die Fastenzeit sprechen wir, Dorothea Steinbacher. Hand aufs Herz, wo fastest du?
Ich faste im Geheimen, das sage ich nicht öffentlich, was ich faste. Ich faste zum Beispiel Geschwindigkeit, wenn ich im Stau stehe. Na, das ist ja schmarrn.
Da hast du ja gut gefastet.
Da habe ich heute...
Haben wir aber eine Verkehrsmeldung gerade gehört. Das ist ja alles sehr kompliziert heute im Vormittag.
Ja, genau. Nee, also die Fastenzeit dauert tatsächlich 40 Tage und fängt am Aschermittwoch an. Also wir sind da schon mittendrin quasi. Und wer dann nachzählt und sich einmal denkt, na Moment, ich habe das Gefühl, das dauert ja viel länger bis zum Ostersonntag, der hat recht, es sind wirklich 46 Tage zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag. Aber wie ich vorher gerade gesagt habe,
haben wir nämlich gelernt, genau, da gibt es noch Extras.
Einige Tage vom Fasten ausgenommen, nämlich alle Sonntage in der Fastenzeit und der Josefitag am 19. März und Mariä Verkündigung am 25. März sind vom Fasten ausgenommen. Und wenn man dann von Aschermittwoch bis Ostersonntag zählt, dann kommt man auf genau 40 Fastentage. Und Fasten hat früher ja allbei geheißen, weiß man nicht genau, wenig essen, gar nichts essen, kein Fleisch essen. Also da besteht immer noch eine große Unsicherheit. Und durch die Jahrhunderte hat es immer wieder verschiedene Fastenvorschriften gegeben. Und jetzt ist es aber so, dass die Kirche, also die Kurie, die Fastengebote den einzelnen Bischofskonferenzen überlässt. Und die Deutsche Bischofskonferenz hat gesagt, in der Fastenzeit, an den Fastentagen, soll man allgemein sich mäßigen. Und an den Freitagen auf keinen Fall Fleisch essen. Also das ist alles sehr gemäßigt. Es gibt nur zwei strenge Fasten- und Abstinenztage. Abstinenz heißt, dass ich ein bestimmtes oder mehrere Lebensmittel nicht esse, nämlich Fleisch. Und da gibt es zwei ganz strenge Tage, Fasten- und Abstinenztage, das sind der Aschermittwoch und der Karfreitag, wo ich also erstens mich mäßigen soll, was aber in meinem eigenen Ermessen liegt, und kein Fleisch essen. Und während der übrigen Fastenzeit soll ich einfach mäßig essen, und dieses mäßig Essen ist, definieren die so, dass man sich einmal am Tag nur satt essen soll und ansonsten zwei oder drei kleine Stärkungen zu sich nehmen soll.
Was ja eh gesund ist, wie wir heutzutage wissen.
Ich wollte gerade sagen, also man haut sich ja nicht dreimal am Tag den Bauch voll.
Und man isst nicht jeden Tag Fleisch.
Also früher auf keinen Fall. Man isst nicht jeden Tag Fleisch. Also insofern kann man eigentlich relativ normal essen, es sei denn, dass man jeden Tag normalerweise sich ein Schweinshaxen servieren lässt. Aber das macht der vernünftige Mensch eh nicht. Also heutzutage ist das alles eher milde. Was man aber oft vergisst, ist, dass es nicht nur ums Essen geht, sondern es geht auch darum, dass man sich geistig vorbereiten soll auf diese Auferstehungsfeier. Dieses wichtige Hochfest der Kirche, das ist jetzt der religiöse Sinn des Fastens, dass man Nächstenliebe üben soll, dass man für die Armen und Bedürftigen spenden soll oder für die was tun soll, was abgeben soll. Also die Fastenzeit bezieht sich nicht nur auf das Essen, sondern auch auf die innere Einkehr und auf soziale, nächstenliebende Dienste. Das ist die Fastenzeit. Also das Essen ist dann eher sekundär eigentlich.
Also dass man einfach bewusst viele Dinge tut, dass man sich mäßigt und dass man ein bewusstes Leben führt, auch was im Zusammenspiel mit den anderen zu tun hat.
Genau, und das finde ich eigentlich für heutzutage einen der schönsten Aspekte, dass man sich auf seinen Mitmenschen oder seine Mitmenschen besinnt und einfach vielleicht versucht, in der Fastenzeit freundlich zu sein, nett zu sein, Kollegen zum Zirgen, ein freundliches Gesicht zu machen.
Auch anderen, im Stau.
Genau, anderen Komplimente zu machen und zu helfen. Also so viele Kleinigkeiten, die man machen kann, auch dafür ist die Fastenzeit gedacht.
Schade, dass es nur in der Fastenzeit den Ansporn haben soll, sondern so sollte man eigentlich immer leben.
So sollte man
sich
immer
zu
leben.
Mäßigen und positiv und freundlich auf alle anderen
das
zugehen.
Das sollte man immer machen, aber da könnte man sich ja auf die alten Fastenzeiten besinnen, weil auch vor Weihnachten galt eine 40-tägige Fastenzeit und dann gab es ja noch viele andere Fastenzeiten das ganze Jahr, zum Beispiel das berühmte Quartemberfasten. Wo ich neulich darauf angesprochen worden bin, sag mal, Quartemberfasten, sagt dir das was? Und es ist tatsächlich so, Quartember kommt von Quatuor Tempora, also die vier Zeiten. Das war nämlich zusätzlich zu diesen Fastenzeiten vor den Hochfesten, Ostern und Weihnachten, gab es nochmal vier Fastenzeiten. Das waren die Quartemberzeiten. Und zwar gab es da einen Merkspruch, den mussten die Kinder früher auswendig lernen. Das hieß, nach Asche, Pfingsten, Kreuz, Luzei, gedenke, dass Quartember sei. Und das heißt, nach Aschermittwoch, nach Pfingsten, nach Kreuzerhöhung im September und nach dem Luziatag am 13. Dezember, in der Woche danach, waren das die Wochen des Quartemberfastens. Da hat man auch noch mal fasten müssen. Mhm. Also irgendjemand hat einmal zusammengerechnet, dass in den Hochzeiten des Fastens, so in der frühen Barockzeit war das, waren von den 365 Tagen im Jahr 139 Tage Fasten.
Wobei das ja eher Zeit war, wo es gar keine Völlerei gab im Großen und Ganzen. So viel haben wir halt Leid gar nicht gehabt, wenn wir jetzt vom Essen sprechen.
Genau, also die einfachen Leid, die waren froh, wenn sie überhaupt die Kinder durchgebracht haben und genug zum Essen gehabt haben. Und wenn denen jemand erzählt hätte, dass nur am Freitag kein Fleisch essen sollen, sondern die restlichen 6 Tage dürfen, die hätten nur gelacht. Also das waren ganz andere Verhältnisse. Da haben die Leute wirklich die Mehrheit der Menschen zu tun gehabt, dass sie überhaupt genug zum Essen hatten. Aber die Fastengebote waren früher noch sehr, sehr viel strenger, bis ins 15. 16. Jahrhundert. Da durfte man nämlich nicht nur gar kein Fleisch essen während der Fastenzeit, sondern auch keine Eier. Da hieß es nämlich, die sind flüssiges Fleisch. Und keine Milchprodukte. Also kein Milch, kein Butter, kein Schmalz, kein Käse und so weiter. Das war schon hart, vor allem für die Leute auf dem Land, für die ja die Erzeugnisse ihrer Tiere ganz wichtig waren. Mhm. Also Milch war teilweise das Einzige, was die Leute an Eiweiß gehabt haben. Oder auch Eier. Und da gab es aber dann sehr früh schon die sogenannten Butterbriefe, wo also die sich das haben leisten können, nämlich Klöster oder auch Fürsten und Adlige, beim Papst eingeben konnten, um ein Dispens, um eine Befreiung von diesen Fastengeboten, von diesen ganz strengen.
Mit welcher Begründung? Butterbriefe ist ja auch toll.
Dann gab es vom Papst eben einen Butterbrief, in dem er erlaubte, dass eben der Herr sowieso oder der Kaiser oder Fürst oder dass in dessen Hoheitsgebiet doch Butter und Eier verzehrt werden dürfen. Und das musste natürlich bezahlt werden. Und es heißt, dass das so oft in Anspruch genommen wurde, dass zum Beispiel die Landshuter Kirche mit dem riesenhohen Turm im Wesentlichen aus dem Geld für die Butterbriefe bezahlt worden ist. Es ist auch ein ganz wichtiger Butterbrief erhalten, der eigentlich, ich glaube 1492 war das, dann dazu geführt hat, dass dieses Verbot überhaupt gelockert worden ist. Das ist der sogenannte Dresdner Butterbrief, wo nämlich der Dresdner Herrscher sich beim Papst dafür eingesetzt hat, dass die Dresdner Stollenbäcker wieder Eier und Butter in ihren Stollen reintun dürfen, weil nämlich das mit dem Öl so greislich schmeckt. Stollen, der mit Öl, also Öl war ja der Ersatz, ja, Pflanzenöl war ja der Ersatz. Und da steht ausführlich drinnen, dass wir in unseren Breitengraden nicht daran gewöhnt sind, mit Olivenöl zu backen und so weiter und dass der Stollen einfach nichts wert. Und dann hat der Papst gegen viel Geld natürlich denen zugestanden, dass sie den Stollen wieder mit Butter machen dürfen. Das war der Dresdner Butterbrief. Und dann ist dieses allgemeine Verbot von Butter, Eier, Schmalz gelockert worden und irgendwann aufgehoben worden.
Fastenbrechen der ganz besonderen Art, der Butterbrief, auch eine Randnotiz der Geschichte und der Kirchengeschichte. Eigentlich das Größte ist eigentlich bei Verboten, sie um zu umgehen. Da haben alle am meisten Vergnügen dran.
Ja, das hat man jahrhundertelang praktiziert, weil die einfachen Leute haben sie natürlich überhaupt nicht leisten können, an den Papst der Eingabe zu machen und einen Haufen Geld zu bezahlen. Sondern die mussten halt schauen, dass sie aus dem, was sie haben, was Gutes kochen. Und da waren die Schwaben zum Beispiel ganz vorn dran, weil die ihre Herrgottsbescheißerle erfunden haben.
Ja, ein Nationalgericht in Schwaben.
Die kennen wir heutzutage als Maultaschen. Und da hat man ja bekanntlich die feine Fleischfüllung im Nudelteig, in den Nudeltaschen versteckt und hat gedacht, der Herrgott hat keinen Röntgenblick, der sieht da nicht eine. Und der denkt, dass wir Nudeln essen. Das ist natürlich nur anekdotisch.
War eine schöne.
Aber und eine schöne.
Maultaschen schmecken einfach gut.
Und
Herrgottsbescheißerle.
Man hat aber, also aus vielen Fastenrezepten, die uns überliefert sind, sieht man, dass die Leute wirklich nicht viel zum Essen gehabt haben. Und dass die mit den einfachsten Mitteln versucht haben, sich was halbwegs Nahrhaftes und Schmackhaftes zu kochen. Es durfte zum Beispiel eigenartigerweise Fleischbrühe gegessen werden. Also auch an den Fasttagen, auch an den Freitagen. Was dann mit dem in der Fleischbrühe gekochten Fleisch passiert ist, das sei mal dahingestellt. Aber in die Fleischbrühe hat man zum Beispiel, die hat man über getrocknete Schwarzbrotscheiben gegossen. Das ist eigentlich
aufgeschmolzene Brotsuppen.
Das ist eine Brotsuppen, genau. Also man hat das Schwarzbrot, was alt worden ist, ganz dünn aufgeschnitten, in eine Suppenterrine rein, hat eine kochende Fleischbrühe draufgeschüttet. Und hat dann noch Zwiebeln aufgeschmelzt, das heißt in Schmalz gebraten. Und das war dann ein bisschen geschmackig, das hat ein bisschen einen Geschmack gegeben. Naja, und dann hat man da quasi so eine Art Suppen mit trockenem Brot, aufgeweichtem Brot und ein paar Zwiebeln drin gehabt und viel Schmalz im besten Fall. Und da hat es dann teilweise noch Kartoffeln dazu gegeben. Also kocht die Kartoffeln und das war in vielen Familien eins der wichtigsten Fastengerichte. Oder trockene Nudeln, das ist wie so eine Art trockene Dampfnudeln aus Roggenteig, also dunkle, schwere, die aber halt satt gemacht haben. Und ein Tauch dazu, wo man diese trockenen Nudeln, die man an die, ansonsten wäre man ja, der stickt an denen, irgendwie eingetaucht hat, damit man ein bisschen Flüssigkeit gehabt hat. Das war der Tauch. Und der Tauch ist in der Mitte auf dem Tisch gestanden, alle sind rundherum gesessen. Da hat nicht jeder ein extra Teller gehabt und hat sich ein Stückchen von seiner Nudel abgerissen. Und hat in den Tauch eingetaucht. Und der Tauch, der konnte also entweder süß oder salzig sein. Das war halt ein Zwetschgentauch oder ein Gläzentauch oder heurer Tauch. Das heißt, eine Art Kompott mit ganz viel Flüssigkeit. Mhm. Gläzentauch waren getrocknete Birnen, die man sehr lang gekocht hat in Wasser, bis die wieder halbwegs weich geworden sind.
Muss ja, ich lachen, weil wir schon über den Josef geredet haben. Ich kenne ja den Ausdruck, ein wohlwollendes Schimpfwort zu erglätzen, Sepp.
Der Glätzen, ja. Wobei Glätzen ist eher ein Schimpfwort für oder ein abfälliges Wort für jemanden, der ein bisschen schwerfällig ist und ein bisschen deukert ist oder so.
Rechter Glätzen, Sepp.
Und zusammen mit dem Namen Sepp, da hast du ganz recht, dass du vorher gesagt hast, es gibt unglaublich viel Seppen. Da ist der Sepp quasi stellvertretend für alle Männer. Und der Glätzensepp ist einfach ein stellvertretender Ausdruck für irgendeinen deukerten, langweiligen, dorkigen Mo sozusagen.
Aber jetzt habe ich die vom Tauch abgelenkt mit dem Glätzensepp. Das hat man dann im Mitten neidach, hat eintaucht, dann war es nicht so eine trockene Geschichte. Und das war ja dann auch eine Fastenspeise eigentlich.
Das war eine Fastenspeise, hat es aber natürlich nicht nur in der Fastenzeit gegeben. Also viele Familien haben ihre große Familie samt Knecht und Dirn mit Null ernährt, trockene Null und Kraut und Rum und trockene Null sozusagen. Aber es gibt auch andere, die zum Beispiel das Glück gehabt haben, an einem Fluss oder einem See oder einem Bach zu wohnen, wo es Fisch gegeben hat, weil Fisch hat man ja essen dürfen. Genauso wie Krebse. Also ein sehr bekannter Koch, der auch schon älter ist, hat mir mal erzählt, er hat in der Nähe von einem, ist da aufgewachsen, ganz arm in der Nähe von einem kleinen Flüsslein und da hat Mama in der Fastenzeit sie immer zum Krebsfangen geschickt und haben es ganz oft Flusskrebs gegessen.
Jetzt eine Delikatesse.
Jetzt eine Delikatesse, weil es nicht mehr gibt und das war damals eine Speise für arme Leute, die sie halt die Krebs selber da rausgefangen haben und mühsam ausgebeint haben sozusagen.
Aber wir haben als Kinder ja einen Freitag auch geliebt, du wahrscheinlich auch. Da hat es Dampfnudeln gegeben, Kässpatzen, einen Kaiserschmarrn, einen Reisauflauf. Lauter Sachen, die Kinder eigentlich sehr gemocht haben, die ganzen schönen Mehlspeisen.
Herrlich. Oder Fisch. Bei uns hat es unendlich viel Fisch gegeben, weil ich ja Chiemsee, in der Nähe von Chiemsee.
Du kommst aus einer Fischerfamilie.
Genau, meine Mama kommt aus einer Fisch- oder kam aus einer Fischerfamilie und bei uns hat es am Freitag so oft Fisch gegeben. Das heißt, ich bin mit Fisch eigentlich aufgewachsen. Wir haben da immer streng gefastet und haben wunderbare Fischgerichte gegessen. Und das haben sie sich früher ja ganz einfach gemacht. Da haben sie nämlich, also mit früher meine ich jetzt ein paar Jahrhunderte zurück, da haben sie quasi alles, was im, auf dem und unterm Wasser lebt, zum Fisch erklärt.
Also Entenbraten auch.
Entenbraten, Biberschwanzsuppen, alles Mögliche haben sie da entwickelt. Natürlich alles wie Krebse oder Muscheln haben sie auch gegessen. Und teilweise geht die Anekdote, geht die Geschichte, weiß nicht, ob es stimmt, hat sich der Abt eines Klosters sogar hingestellt vor das Spanferkel und hat gesprochen, Ego te baptizo carpam, also ich taufe dich auf den Namen Karpfen, und dann haben sie das Spanferkel auf den Namen Karpfen getauft und haben es in der Fastenzeit gegessen. Das ist wahrscheinlich eine böse Geschichte, die sich irgendjemand ausgedacht hat.
Aber so ist wahrscheinlich gehandhabt worden.
Das so ist bissl. Vermutlich schon. Und wir wissen ja alle, dass man, also wenn man sich an die Vorschriften hält und Fisch statt Fleisch isst und ansonsten genügend Geld hat, um sich auch feine Gemüse und so weiter zu beschaffen, kann man hervorragend essen und braucht nicht unbedingt Fleisch dazu. Und deswegen sind diese Fülle von Fischgerichten entstanden, die in den Fastenkochbüchern oder in der Abteilung Fastenspeisen, wo jedes Kochbuch früher enthält, ein riesiges Kapitel mit Fastenspeisen. Das sind unglaublich viele Suppen aus jedem Gemüse und aus jeder Muschel und alles, was durcheinander geschwommen ist, haben sie Suppen gemacht und sehr viele Fischspeisen. Und so ist man ganz gut durch die Fastenzeit gekommen.
Und heutzutage sind es ja Rezepte, die als Inbegriff von gesunder Ernährung stehen. Gemüse, Fisch, nicht so viel Fleisch.
Genau.
Insofern, nicht zu üppig essen, nicht zu fett essen.
Insofern hat die Fastenzeit wahrscheinlich eh nur noch jetzt, sagen wir mal, außerhalb von strengen kirchlichen Gemeinden überlebt, weil die Leute heutzutage alle gesund leben wollen und abnehmen wollen und dann die Fastenzeit zum Anlass nehmen, auf zumindest einmal auf Ungesundes zu verzichten, auf Alkohol, auf Zucker, auf weißes Mehl oder so. Aber eigentlich hast du recht, es wäre gesund, mehr oder weniger das ganze Jahr nach diesen Vorschriften zu essen und nur an hohen Festtagen vielleicht einmal Fleisch zu sich zu nehmen. Und ansonsten Fisch, Obst, Gemüse und Salat.
Und zur Fastenzeit gehört auch das Winteraustragen, hast du mir gerade während der Musik gesagt, Dorothea. Dann unterhalten wir uns doch noch darüber, was das Winteraustragen bedeutet.
Ja, früher haben sie eigentlich gesagt Sommer- und Winteraustragen oder Todaustragen. Und zwar ist der Sinn, kurz gefasst, der dahinter steht, dass Sommer und Winter in dieser Frühlingszeit einen Wettkampf austragen und der Winter sagt, ich bleibe noch da. Und der Sommer sagt, na, ich bin schon am Horizont, ich komme jetzt. Und Tod austragen bedeutet, dass man den Winter endgültig heimschickt sozusagen. Und daraus wurde ein Kinderfest, was also bis ins 19. Jahrhundert in Bayern offenbar ganz verbreitet üblich war. Und da gibt es eine Stelle bei dem Karl von Leo Prechting, das ist ein Volkskundler, der Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr in der Gegend von Landsberg am Lech gelebt hat und da ganz viele Bräuche aufgeschrieben hat. Und der schreibt in seinem Buch Aus dem Lech rein, schreibt er, dass der Umzug des Sommers und Winters an diesem Tag in ganz Bayern, auch am Lechrhein, üblich war. Und jetzt kommt er nur noch vereinzelt vor, schreibt er schon vor gute 150 Jahren. Der Sommer, das ist ein Mensch, ein Kind, mit Bändern und Blumen geziert, der trägt einen Baum mit Äpfeln und Birnen und der Winter ist in einen Pelz gehüllt und klappert mit einer Drischel, also mit einem Dreschflegel. Und da gibt es ein spezielles Sommer- und Winterlied, was er auch in seinem Buch aufschreibt. Und dann sind die Kinder, die mit diesem Heischebrauch quasi unterwegs waren, von Haus zu Haus gezogen und haben dieses Lied gesungen. Und das ist von den Menschen als gutes Vorzeichen gesehen worden, dass der Winter jetzt dann begraben wird. Und da haben die Kinder natürlich was geschenkt gekriegt. Mhm. Also damals haben die Brot, Kirchen und Eier gekriegt und mit Sicherheit auch Süßigkeiten oder so. Und dann schreibt der Volkskundler, Man sagt heute noch, wenn jemand schwer beladen ist, der muss wieder Sommer und der Winter tragen, weil die Kinder offenbar so viele Geschenke geschleppt haben zum Schluss. Dass, weil die Leute so glücklich waren, dass endlich dieser Brauch Sommer- und Winteraustragen stattfindet. Und heute in Bayern gibt es den nur noch an einer Stelle, soweit ich weiß, und zwar in Nürnberg, wo die Schembadgesellschaft, das ist eine Brauchtumsgesellschaft, die Schembadläufer, die betreiben dieses Sommer- und Winteraustragen noch, und zwar an dem vierten Fastensonntag, an dem Sonntag Letare heißt der, das ist der vierte Fastensonntag, das ist jetzt der 30. März in diesem Jahr, und da machen die auch dieses Sommer- und Winteraustragen. Da gibt's Bilder, wunderschön, ein alter Mann mit lange graue Haar und im Pelz gekleidet stellt den Winter dar und dann Mädchen stellen den Sommer dar und es wird dann eine kleine Strohpuppe mitgetragen. Mittlerweile ist es nur noch ein Strohbündel, weil man ja davon abgekommen ist, lebensecht aussehende Puppen zu verbrennen. Aber dann wird also über so einen gereimten Diskurs wird der Streit zwischen Sommer und Winter ausgetragen und natürlich gewinnt der Sommer, der Winter oder der Tod in Form dieser Strohpuppe wird dann verbrannt und dann ist der Winter aus. Und das ist tatsächlich ein Brauch, der in Bayern weitgehend verschwunden ist, nachdem es ihn offenbar bis vor 150 Jahren gegeben hat. Und jetzt in Nürnberg aber von der Schembadgesellschaft noch sehr schön aufgeführt wird und wo also viele Leute hingehen, um sich das anzuschauen.
Ja, der Winter war ja die harte, schlimme Zeit, wo man das ganze Jahr schon geschaut hat, dass man für den Winter Vorräte hat, dass man alles beieinander hat für den Winter. Und es war so eine harte Zeit. Wir jammern mit Heizung und elektrischem Licht, was das für ein langer Winter war. Und die Leute früher haben einfach gefroren und wenig zum Essen gehabt und schauen müssen, dass sie ihre Landwirtschaft im Griff haben. Und dann stand endlich der Frühling vor der Tür. Darum hat man den Winter dann einfach austreiben müssen oder austragen müssen, wie es denn beim Brauchtum jetzt heißt.
Oder austragen müssen, genau. Und das war genau die Zeit, mitten in der Fastenzeit jetzt, wo also so der beginnende Frühling langsam die Ahnung auf bessere Zeiten aufkommen lässt. Wie du richtig gesagt hast, die Leute den ganzen Winter über schon sehr sparsam gegessen haben teilweise und dann wirklich sowohl für Mensch als auch für Tier am Ende des Winters nichts mehr zum Essen übrig war. Also wo der Sommer noch viel mehr herbeigesehnt worden ist als bei uns, auch weil man einfach dann wieder was zum Essen bekommen hat. Aber es ist nicht so, dass nur weil der bei uns jetzt in großen Teilen Bayerns ausgestorben ist, der Brauch, dass es den nicht mehr gibt. Also es gibt große Feste zum Beispiel im Rheinland gibt's, oder Pfalz da in der Gegend, gibt's viele Sommertagszüge, heißen die, von den Kindern, die immer noch durchgeführt werden und die auf einer ähnlichen Wurzel beruhen, wie dieses Sommer und Winter austragen. Also es sind Kinder und Kinder sind ja immer die Hoffnung, die stehen ja für was Junges, Frisches, Neues. Die da herumziehen mit bunten Stäben, wo bunte Bänder dran sind. Und das sind diese Sommertagszüge der Kinder, die also jetzt außerhalb von Bayern sehr viel stattfinden. Oder auch das Sommergewinnsfest in Eisenach. Das ist ja in der Nähe von Bayern, in Thüringen, gibt es immer noch den Sommergewinn, ein großes Volksfest. Und das ist alles aus dieser Tradition des Sommer- und Winteraustragens oder Todaustragens gekommen. Und wir kennen ja eigentlich in der gesamten ersten Jahreshälfte, sagen wir mal von Ende des Faschings bis dann zu den Sonnwendfeuern, wo auch nochmal eine Strohpuppe verbrannt wird teilweise, diese große Freude darüber, dass die warme Jahreszeit jetzt da ist. Und ich meine, schon in Dorfen in den letzten Faschingstagen verbrennen sie ja ein Hämatlenz. Das ist auch eine Strohpuppe. Das ist auch ein Sinnbild
der Hämatlenz.
Für
ist ja ein netter Brauch.
Der Hämatlenz, genau. Wo dann die Hämatlenzen unterwegs sind und alles an an den letzten Faschingstagen. Das ist entweder am unsinnigen Donnerstag oder am Faschingsdienstag, wo ganz Dorfen voll mit Hämatlenzen ist. Alle im Schlafanzug und im Nachthemd. Und dann wird der Hämatlenz verbrannt. Das ist natürlich, einerseits verbrennt man die Fastnacht, einerseits verbrennt man den Fasching. Mhm. Aber von der Tradition her ist es so, dass man eigentlich den Winter verbrennt und den Tod verbrennt. Also dieses Sommer- und Winteraustragen, wer in Nürnberg wohnt oder in der Gegend von Nürnberg, der soll sich das mal unbedingt anschauen. Ich finde das ganz toll, dass sie das nach wie vor machen. Am am Sonntag Letare, dem vierten Fastensonntag. Der heißt Letare wegen dem Introitus, was da gelesen wird, Letare Jerusalem, weil der vierte Fastensonntag natürlich schon ein bisschen über die Mitte der Fastenzeit drüber ist. Und deswegen ist die Freude groß, dass man sich dem Auferstehungsfest nähert. Der entspricht dem Sonntag Gaudete, dem vierten Fastensonntag in der Adventszeit. Auch der hat so eine freudige Grundstimmung, weil Weihnachten näher rückt und der Sonntag Letare, da freuen wir uns, weil Ostern näher rückt. Und da führen die das Sommer- und Winter-Austragen auf.
Brauchtum in Bayern, schöner kann es niemand erzählen als Dorothea Steinbacher. Zur Fastenzeit gehören aber auch die Fastentücher und das ist auch bayerisches Brauchtum zur Fastenzeit, Dorothea.
Ja, also das ist Brauchtum nicht nur in Bayern, das war eigentlich überall Brauchtum und es sind noch einige alte Fastentücher erhalten, auch nicht mehr sehr viele, aber viele aus den östlichen Gebieten oder einige aus den östlichen Gebieten, da gibt es das große und das kleine Zittauer Fastentuch, das sind wirklich die wertvollsten Antiquitäten, die wir da in dem Bereich haben. Und wer nicht weiß, was ein Fastentuch ist, das sind teilweise riesenhafte Tücher, die den gesamten Hochaltar verhüllen. Also die einfach von der Decke runterhängen vor dem Hochaltar oder vor dem gesamten Chorbereich und die Gläubigen von dem Anblick des Hochaltars oder des gesamten Chors trennen. Und früher war es ja so, als die Messen noch am Hochaltar gelesen wurden, da hat man am Pfarrer ja eh nur von hinten gesehen und teilweise ein bisschen was gehört oder verstanden hat man wenig. Und der hat da vor sich hin diese Messe gefeiert. Und die Idee war aber, dass man auch den visuellen Genuss der Gläubigen, die also diese prächtigen Altäre anschauen, dass man also auch diesen visuellen Genuss den Menschen nimmt und das einfach verhüllt und verhängt, dass sie den Pfarrer dahinter auch nur noch hören und überhaupt weder den Altar noch den Pfarrer sehen. Das war die ursprüngliche Idee. Weil früher auch der Christus ja als Siegender, als König dargestellt wurde, der stand ja aufrecht. Das war ja am Kruzifix, was da vorn hing, nicht der leidende, gestorbene, blutüberströmte Christus mit der Dornenkrone, sondern das war der siegreiche, aufrechtstehende Christus, der bekleidet und gegürtet war mit einer Königskrone auf, mit offenen Augen. Und in der Passionszeit wollte man den Menschen natürlich die Passion nahebringen. Deshalb sind auf diesen Fastentüchern, gerade auch den frühen Fastentüchern, sehr oft die Passionsszenen drauf oder meistens die Passionsszenen drauf. Das können entweder so in Reihen ganz viele kleine Quadrate sein, die ganz viele Szenen der Passion zeigen, bis zu Christi Tod dann. Oder es ist ein großes Bild. Auch bei den modernen Fastentüchern, die werden, also bis in die heutige Zeit werden auch neue Fastentücher angefertigt. Wenn man zum Beispiel in München in Eudenbäder geht, die haben ein modernes Fastentuch mit auf lila Grund, so ein großer leidender Christus mit all seinen Leidenswerkzeugen, soll einfach die Gläubigen in der Fastenzeit zur Meditation über das Leiden Christi anregen. Es war früher, als die meisten Menschen nicht lesen und schreiben konnten, auch so, dass man denen über diese vielen Bildchen, die teilweise auf den Fastentüchern drauf waren, die Bibel erst einmal nahegebracht hat. Also die haben dann gesehen, was da tatsächlich passiert war, weil sie ja in der Bibel nicht lesen konnten. Heute ist das Fastentuch wird von vielen Gemeinden wieder entdeckt und es werden neue angefertigt. Da können die Kinder mitarbeiten, da können Menschen mitarbeiten aus allen Ländern, die dann aus ihren Nationen was beitragen, Motive beitragen. Also das Fastentuch ist wieder ein ganz lebendiger kirchlicher Brauch in der Fastenzeit geworden. Und in vielen Kirchen hängen wieder Fastentücher. In anderen Kirchen, wo man zum Beispiel noch schöne alte gotische Schnitzaltäre hat, wo man die Flügel einklappen kann, ist es so, dass die Flügel eingeklappt wurden und man dann die Mittelszene, die ja die wichtigste ist in so einem Schnitzaltar nicht sehen kann, sondern nur die Außenseite der Flügel, die meistens nur so bemalt sind. Aber da gibt es auch ganz interessante, zum Beispiel in St. Leonhard am Wonneberg in der Nähe von Waging, im Ruperti-Winkel. Da muss man unbedingt in der Fastenzeit hingehen, da klappen es nämlich die Flügel ein und dann sieht man außen die Passionsszenen dargestellt mit dem Hintergrund der bayerischen Voralpen. Also das ist
schön.
Eine ganz authentische...
Muss man sich mal anschauen zur Fastenzeit.
Genau, also das ist keine Fantasielandschaft da dahinter, sondern die Berge sind wirklich identifizierbar. Das ist ein ganz besonderes Gemälde, die man nur als Gläubiger in der Kirche, als Besucher der Kirche nur in der Fastenzeit sehen kann. Also da werden die Altäre und die prächtigen, goldglänzenden Verzierungen und Figuren und Altäre werden verhüllt in der Fastenzeit.
Fastenzeit, über die haben wir jetzt gesprochen in der ersten und zweiten Stunde. Jetzt haben wir gerade die Roberti-Winkler-Polka gehabt und da müssen wir unbedingt über die Namenstage sprechen, Dorothea. An Josef haben wir in der ersten Stunde gehabt zum Josefitag morgen.
Und dann müssen wir einen vorziehen von Ende März, wenn wir schon beim Ruperti-Winkler sind, nämlich den heiligen Rupert. Den heiligen Rupert, der hat zwei Gedenktage, muss man sagen. Und einer davon ist am 27. März. Und weil er gerade so gut dazu passt, müssen wir den vor den anderen vorziehen, die früher Namenstag haben. Und Rupert ist ja ein Name, der zumindest im Ruperti-Winkel und in der Salzburger Gegend wieder relativ häufig gegeben wird, weil er einfach so ganz typisch für diese Landschaft ist und weil er erinnert an den ersten Bischof von, oder den wichtigsten Bischof von Salzburg, als Salzburg noch gar nicht Salzburg geheißen hat. Da hieß es nämlich noch Juvavum und lag in Trümmern und war eine alte Römerstadt, die komplett zerstört war nach der Völkerwanderung. Und dann hat der bayerische Herzog Theodo von Bayern den Rupert aus Worms geholt. Der war nämlich in Worms daheim, der heilige Rupert. Und dem hat er die zerstörte Stadt Juvavum geschenkt. Und außerdem hat er ihm auch noch die Salzquellen geschenkt, weil von irgendwas hat er das ja zahlen müssen, diese zerstörte Stadt wieder aufzubauen. Das Juvavum war deswegen so wichtig, weil das ein ganz wichtiger Verkehrsknotenpunkt war. Das war ein kulturelles Zentrum, das heutige Salzburg, schon in der Römerzeit. Und die Sage geht immer, also der Rupert ist dann gekommen, der hat sie also erweichen lassen, hat auch seine Nichte Ehrentrudis mitgebracht, die dann am Nonnenberg, auch in Salzburg, das erste Frauen-Benediktinerinnen-Kloster gegründet hat, das heute älteste, dauerhaft von Nonnen besiedelte Benediktinerinnenkloster am Nonnenberg. Das ist auch einen Ausflug wert, weil das nämlich oben am Nonnenberg ist mit Blick nach Süden und schönen alten Fresken drin. Und der heilige Rupert kam aus Worms und hat diese Salzquellen, die also schon in römischer, wahrscheinlich in vorrömischer Zeit ausgebeutet wurden, dazu benutzt, das Salz zu verkaufen und den Aufbau von Juvavum zu finanzieren. Und weil das Ganze mit dem Geld aus dem Salz passiert ist, hieß es fortan Salzburg. Und im Nachhinein
haben immer wieder schöne Geschichte, ich mag das so gerne.
Ja. Und im Nachhinein haben sie dem Rupert auch diese Legende angedichtet, also der sei da angekommen und habe mit seinem Bischofsstab auf die Berge geklopft und dann seien die Salzquellen entsprungen. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Die gibt es auch von vielen anderen Heiligen, die mit ihrem Stab eine wertvolle heilige Quellen entspringen lassen können. Aber beim Rupert war es sicher nicht der Fall. Da hat es ja schon lang vorher diese Salzquellen gegeben. Jedenfalls ist der Rupert der gewesen, der dann Salzburg wirklich wieder aufgebaut hat und groß gemacht hat, der dann, nachdem er erst woanders bestattet worden ist, sind seine Gebeine wieder nach Salzburg zurückgeholt worden und sind jetzt in Salzburg bestattet. Und er ist der Schutzpatron von Salzburg. Und ihm wurden zwei Gedenktage gewidmet, eben der eine am 27. März, wo man zur Unterscheidung von dem Gedenktag im September sagt, das eine ist der Rupert in der Fasten, das ist der 27. März. Also wenn man dann auch so in Bayern, in bayerischen Dokumenten, natürlich über die Grenze hat das auch gewirkt, in bayerischen Dokumenten liest, das war an Rupert in der Fasten, dann weiß man ganz genau, aha, das war an dem 27. März. Und dann gibt's noch den Herbst-Ruperti. Der ist am 24. September. Das ist eigentlich der Namenstag vom Rupert. Aber wie gesagt, in der grenznahen Gegend hat er zwei Namenstage, 27. März, 24. September. Und im September gibt es dann in Salzburg den berühmten Ruperti-Kirder, der Ruperti-Kirchtag, der ein paar Tage dauert und wo es ein wunderschönes altes Nostalgie-Karussell gibt und was Gutes zum Essen. Und das ist der Ruperti-Kirder im September. Aber der Rupert in der Fasten, ist also im Frühling am 27. März. Und wenn man mal mit offenen Augen durch die Landschaft im Südosten von Bayern und in Salzburg geht, dann wird man in jeder zweiten Kirche irgendeinen heiligen Rupert sehen. Den erkennt man daran, dass er eine Bischofsmütze auf hat und einen Bischofsstab in der Hand hat und in der anderen Hand oder zu seinen Füßen hat er ein Salzfassel. Und dieses Salzfassel, das fällt manchmal größer aus. Das reicht ihm dann bis zu den Knien, wenn es am Boden steht. Und manchmal hat er nur so ganz ein kleines Salzfassel in der Hand, wo man dann schon wissen muss, wonach man sucht. Aber der Rupert ist also ein ganz wichtiger Heiliger, weil er der Schutzpatron des Rupertiwinkels ist und der Schutzpatron der Stadt Salzburg.
Und ich habe einen Opa gehabt, der Rupert geheißen hat, aber der war gar nicht aus der Gegend. Aber ein seltener Name war das damals.
Ja, das stimmt. Also er ist immer noch relativ selten, aber ich weiß von einigen kleinen Ruperts, dass die Eltern sich wieder darauf besinnen, in welcher Region sie wohnen und das Bedürfnis haben, mit dem Namen auch Bezug
auf die Region,
auf die Region zu nehmen.
Wobei man in Bayern immer Ruppert gesagt hat und dann war der Name nicht mehr so nah beim Rupert, beim heiligen Rupert, sondern es war halt der Ruppert.
Ja, der Klar war der Ruppert und der Groß war der Rupp. Wo ist denn der Rupp? Und das finde ich, das klingt also jetzt nicht sehr freundlich. Und ich weiß auch von jungen Eltern, die gesagt haben, mein Rupert war eigentlich schön von der Bedeutung her und so und vom Bezug her. Aber das klingt so rumpelig. Also das.
Aber Rupert ist doch nicht beim kleinen Bub. Haben wir noch Namenstage? Die Zeit läuft uns sonst davon.
Ja, den heiligen Benedikt darf man nicht vergessen.
Um Gottes Willen. Unbedingt.
Wenn wir schon die Benediktinerinnen auf dem Nonnberg erwähnen. Jetzt hat der heilige Benedikt seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eigentlich am 11. Juli Namenstag. Aber der alte Benedikttag ist am 21. März. Und ganz früh Benedikts feiern immer noch am 21. März ihren Namenstag. Den hat man verlegt, weil das so oft mit der Karwoche kollidiert und weil man dann den ganz wichtigen heiligen Benedikt von Nursia gar nicht richtig feiern kann. Das war die offizielle Begründung, weshalb der jetzt am 11. Juli hat. Aber es gibt eben diese wichtigen Sprüche für die Landbevölkerung, wo es geheißen hat, willst Gerste, Erbsen, Zwiebel dick, so sehe sie an St. Benedikt. Gerade, dass es noch gereimt hat, aber so kann man sich das merken. Das ist ein wichtiger Tag für die Bauernregeln, ein wichtiger Aussaattag. Und auch wenn es ums Licht geht, ja, also das Kunstlicht verschwindet dann allmählich mit dem Benedikttag. Da gab es auch einen schönen Merkspruch, der hieß, Benedikt hat's Licht abzwickt, hat's nur einmal zwickt, hat's ganz verschlickt. Und das steht eben dafür, dass jetzt das Licht immer, die Sonne immer stärker wird, dass es immer früher hell wird und der Tag immer länger wird. Und deswegen muss man an den heiligen Benedikt, an seinem alten Namenstag am 21. März erinnern, weil sonst diese ganzen alten Bauernregeln ja nicht mehr verständlich sind.
Und wie schön du sie uns immer erklärst. Vielen Dank, dass du da warst zu einem Brauchtumsratsch. Dorothea Steinbacher, freue mich aufs nächste Mal. Wir könnten alle aber immer weiter ratschen.
Ja, kannten wir immer. Und ich habe neulich mit einem Hörer telefoniert, der mich angerufen hat und gesagt, jetzt sagst doch immer dazu, wann sie wieder mal da sind.
Wann bist du wieder da?
Und ich bin am 8. April wieder da. Und da freue ich mich schon drauf. Und jetzt sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Für Gott.
Für Gott.